Und dann habe ich ihm das für die Probe gegeben. Dann hat er auch, wie ich dann drauf spreche, reichlich, ja. Und dann auch irgendwie einen Spruch und das da drauf. Und wo er dann irgendwie nach der Probe kommt und zu mir sagt, wie doof bin ich eigentlich? Mach seit 15 Jahren Fernsehen, ja, ohne Knopf, im Board ist ja total easy.
Nonstop Nomsen macht Laune.
Nonstop Nomsen Folge 33. Servus und herzlich willkommen. Letzte Ausgabe vor dem Jahreswechsel mit einem Gast, für den dieses Jahr auch eine Menge anders lief als erwartet. Am Ende auch der von ihm produzierte Jahresrückblick. Fernsehmacher Markus Heidemanns. Als Produzent verantwortet er Erfolge wie den Talk Markus Lanz, die Küchenschlacht oder auch den NTV-Hit Timeline. Wir sprechen darüber, wie dieses Jahr Fernsehmachen und seine Macher verändert hat. Welche glücklichen Fügungen zu Quotenhits wie Laferlichter lecker führen können und warum die Late Night in Deutschland vielleicht doch eine Zukunft hat. Als ehemaliger Redaktionsleiter von Harald Schmidt hat er da seine ganz persönliche Theorie. Unser Gespräch ist ein spannender Blick auf das Fernsehgeschäft, bei dem wir dich auch in ein Geheimnis einweihen. Das vom kleinen Knopf im Ohr und dem Mann dahinter. Viel Spaß damit. Grüß dich, Markus.
Hallo, Ingo.
Lanz, Küchenschlacht, NTV Timeline. Heute schon ein bisschen Quoten gecheckt?
Natürlich. Das Erste, was morgens um, ich sag mal, 8.14 Uhr bis 8.16 Uhr einigermaßen wieder zu kriegen ist, ist natürlich das Erste, was du morgens am Aufwachen machst.
Bist du dann schlecht drauf, wenn die Quoten schlecht sind?
Ich würde mal sagen, sie beeinflussen mein Gemüt dann doch schon. Kommt drauf an, in welche Richtung es geht. Und es gibt ja jeden Tag oder fast jeden Tag ja zumindest zwei Sachen bei Küchenschlacht und bei Lanz. Das ist schon so für eine Zeit, dass einen das schon beschäftigt und man mit sich rumträgt. Ja, wir machen dann morgens dann um 10 oder um 10:30 Konferenz mit der Lanz-Redaktion, sprechen dann über Sendung vom Vortag und natürlich auch über die Quote dabei. Und Gott sei Dank ist es in diesem Jahr so gewesen, dass eigentlich, ich sag mal, zu 95% nur Grund zur Freude war. Ich mache das seit 25 Jahren jetzt schon, dass man da eigentlich jeden Morgen eine Quote kriegt, seit 95, seit Harald Schmidt. Und seit 25 Jahren stehe ich wirklich morgens auf und das Erste, was ist, du kriegst eine Note für das, was du den Vortag sozusagen mit den Kollegen gemacht hast.
Ich fand das ja eigentlich immer cool, weil anders als früher beim Radio, da musstest du immer auf die Umfragezeit warten im Jahr, hast du beim Fernsehen sofort eine Rückmeldung, beziehungsweise am Tag danach. Und ich dachte dann auch immer, dass das irgendwann vorbeigeht, dass du sozusagen diese Lust und diesen Spaß an einem Fernseherfolg irgendwie verlierst und dass das Normalität wird. Und dann ist es aber immer so gewesen, die Quoten werden dann besser, ne? Wenn eine Sendung länger läuft, dann hast du irgendwie mehr Publikum erreicht und dann pendelt sich das aber immer auf einem höheren Niveau ein. Und dann irgendwann hast du eine Quote, die eigentlich im Vergleich zu vor zwei Jahren mega ist, aber im Vergleich vielleicht zu letzter Woche gar nicht so gut. Dann denkst du, Und ich frage mich die ganze Zeit, ob das nicht irgendwie sozusagen in einer Person drinsteckt, dass man Bock hat auf diesen Erfolg und dass man es nicht geregelt kriegt, dass man entspannt damit umgeht, weil die Sendung wird ja deswegen nicht besser oder schlechter, weil mehr oder weniger Leute zugeguckt haben, ne?
Nee, das nicht, aber ich glaube, wenn das nicht mehr sein sollte, deswegen finde ich das schön, dass du das sagst, bei mir geht es genauso, ich glaube, wenn einem das nicht mehr sozusagen tangiert, ja, wenn man eben sagt, nee, ich guck mal um 11 Uhr, was da eventuell gelaufen ist, dann hat man auch, glaube ich, nicht mehr den Draht wie zu dem, was man da wirklich macht und dann ist die Leidenschaft eingeschlafen und wenn man das, was wir da machen dürfen, ohne Leidenschaft macht, kannst du auch mal irgendwann, glaube ich, irgendwie auch komplett vergessen dabei. Deswegen ist es, gibt auch unterschiedliche Leute, also bei uns in der Redaktion wird nicht jeder Redakteur, ich sag mal, der an der Sendung beteiligt ist, mit dem gleichen Enthusiasmus morgens irgendwie auf die 448 gehen. Ja, ja. Beim Teletext, ja, die wir ja irgendwie kennen.
Ich habe 446, ne?
Willst du gucken? Genau, bei dir ist 446, bei mir ist es 447 und 448, einmal Küchenschlacht und dann irgendwie hinten raus irgendwie Balanz. Es ist unterschiedlich sein. Und ich sag den Leuten auch immer, von der gesamten Herangehensweise, ja, ich sage irgendwie, ihr müsst das nicht so leben, dieses Fernsehen und auch Lanz etc. etc., wie ich das mache. Ich habe natürlich auch dadurch, dass ich als Produzent und da auch irgendwie Redaktionsleiter da einen anderen Ansatz habe, aber ihr müsst es zumindest ein bisschen leben. Und ich glaube, wenn jemand hier um 13 Uhr noch nicht wüsste, welche Quote wir am Vorabend gehabt haben, da würde ich auch dran zweifeln, ob es vielleicht der richtige leidenschaftliche Mensch ist, mit dem wir das weitermachen wollen.
Ja, was ich immer so spannend fand, ist, wenn die Quote dann auf sich warten lässt, wenn die GfK mal wieder ein bisschen länger braucht und dann ist es um 8:55 immer noch nicht da und du stehst dann irgendwann um 9:15 da und gleich geht die Live-Sendung los und ich sage zu den Kollegen hin, habt ihr mal geguckt, wie war denn die Quote gestern? Wie war denn die Quote gestern? Gab es da manche Kollegen, die gesagt haben, ich sag's dir lieber nicht. Ich sag's dir lieber nicht. Ich sag, doch, sag's.
Gab auch so Tage schon mit dabei, so auch zu Zeiten wie von Harald Schmidt oder später auch wie bei Kerner oder anfangs von Lanz, ja, dass es mir so war, wo ich dann irgendwie gesagt habe, wenn heute keine Quote kommt, das wäre auch nicht so schlimm, weil du weißt, du hast irgendwie gerade nicht den größten Lauf, du hast vielleicht auch nicht die beste Sendung gemacht oder du hast ein hartes Gegenprogramm bis gegen die Bundesliga gelaufen oder irgendetwas dabei, dann warst du dann manchmal froh und sagst, ach, wenn es heute gar nicht kommt, ist auch nicht schlimm.
Ja, aber du hast dich nie so gefühlt, als dass sozusagen, wenn die Quote mal wegbricht, auch dein Job in Gefahr ist oder so?
Wir haben ja das Glück wirklich, dass wir über so viele Jahre auch schon halt tägliche Sendung machen dürfen. Ne? Und das ist natürlich als Produzent schon eine Ausnahmesituation. Ja? Du bist nicht wieder am angehalten, oh, du machst eine 6er-Staffel, mal gucken, ob es irgendwie im zweiten Halbjahr eine neue gibt oder ob es im nächsten Jahr wieder läuft und so. Weißt du selber, auch wenn du eine tägliche Sendung hast, ist schon einfach toll, das wird auch nicht einfach so abgesetzt. Wir haben aber zum Beispiel bei der Küchenschlacht zum Beispiel vor 4 Jahren eine Situation gehabt, ja, dass wir da in Schieflage geraten sind. Ja. Und da waren wir wirklich so bei 8-9% und da die Frage, normalerweise war es in Hochphasen so bei 12-12,5% und wo du dann auch weißt, du weißt auch, wie der Markt funktioniert, dass dann auch irgendwie das ZDF hingeht und sagt, vielleicht kann man doch mal was Neues versuchen, etc., etc., dann machst du dir schon Gedanken. Dann machst du dir schon Gedanken, weil wir auch relativ großen Apparat hier haben. Wir haben ja unsere eigenen Studios hier. Ja,
und 2 an der Zahl, ne?
Ein großes Studio, ein kleines Studio, dann ist das kleine Studio. Haben jetzt ein drittes gemacht, wo wir unsere Social-Media-Geschichten machen, so ein bisschen wir als neues Standort zusätzlich. Und hast auch relativ große Büroräume, wenn man knapp 90 Festangestellte, da ist schon eine Verantwortung dabei. Ne? Und dann war es so, dass ich gesagt habe, okay, dann müssen wir was machen. Und bei der Küchenschlacht war es so, dass man es immer so wunderbar laufen lassen konnte. Da habe ich auch die Kollegen die ganzen Jahre immer laufen lassen und dann mal irgendwann mit Johann Lafer telefoniert und gesagt, irgendwas ist, das ist nicht gut gerade. Ja? Und dann haben wir uns einen Abend getroffen und überlegt, wie wir es verändern können. Und hatten dann 3-4 Ideen. Und dann bin ich nächsten Morgen rein und habe den Kollegen gesagt, pass mal auf, wir müssen das irgendwie umbauen. Wir machen tak, 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 diese 5-6 Punkte. Und wir hätten eigentlich am nächsten Wochenende die Küchenschlacht aufzeichnen müssen. Ja, und zwar nach dem alten Konzept so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das machen wir jetzt. Und dann sagten, ja, aber es geht jetzt nicht so schnell umgesetzt in 4-5 Tagen. Ich sage, wir machen 20 Sendungen für einen Monat. Ja, das kann in der Phase, in der wir gerade sind, schon ausschlaggebend sein, dass irgendwie beim ZDF jemand auf die Idee kommt und sagen, was anderes zu versuchen. Und dann habe ich sie dazu wirklich gezwungen, ja, das wirklich dann irgendwie fürs Wochenende schon umzusetzen. Und dadurch hatten wir dann 2 Wochen später das neue oder veränderte Format auf dem Schirm. Und die Quoten sind sofort auf 11-12% gestiegen.
So, was waren die Veränderungen dann, diese kleinen Interviews?
Genau, ja, das ein bisschen wegzunehmen dabei, ja, dieses reine Durcherzählen dazu haben, dass du Cliffhanger dabei machst, dass du mehr erklärt bekommst dabei, was hat er sich vorher vorgestellt, was ist dabei rausgekommen und so weiter und so fort. Und das haben die Leute sofort irgendwie mitgenommen. Ja, und seitdem, das war jetzt vor 4 Jahren, ist die Quote jedes Jahr irgendwie ums Neue gestiegen. Ja, und selbst in diesem Jahr noch, auch da war es ja die Geschichte, wie machen wir mit Corona weiter, kommen wir vielleicht später noch zu. Und dann in dem Jahr nochmal so, mir dann auch drauf zu satteln, ja, von jungen Leuten, die bei uns zuschauen und insgesamt im 13. Jahr vor so einer Sendung, das ist schon echt schon toll. Ja. Ja, da freut man sich und natürlich bist du davon abhängig, weil wenn das über eine längere Zeit nicht läuft, musst du natürlich als Produzent immer damit rechnen, dass der Sender sagt, nee, lass mal.
Jetzt habe ich in den 20 Jahren volle Kanne immer einen großen Genuss empfunden, Sachen auszuprobieren, die entweder funktionieren oder auch nicht, weil wenn es nicht funktioniert, magst du es am nächsten Tag einfach wieder anders. Das ist ja auch ein großes Geschenk an so einem täglichen Format, dass du einfach immer an den Geschichten schrauben kannst. Das Wichtige ist nur, dass man irgendwie angstfrei, finde ich, immer an die Geschichte rangeht, ne? Und auch mal verrückte Dinge einfach ausprobiert. Manche Dinge laufen dann plötzlich und du fragst dich, warum eigentlich? Die Idee war ja wirklich ziemlich crazy. Und anderes läuft eben nicht, wobei man vorher dachte, ja, das muss eigentlich funktionieren. Ich finde schön, dass Fernsehen nach wie vor so ein unberechenbares Medium ist, was den Zuschauer angeht.
Ja, du musst halt, wie du schon selber sagst, du musst den Mut haben. Ne? Und das hat ja gerade auch, glaube ich, dieses Jahr gezeigt, dass der Mut auf ganz vielen Ebenen belohnt worden ist, die gesagt haben, wir machen was anderes und wir machen nicht irgendwie Karo einfach. Ja, wir hätten natürlich auch sagen können, wir setzen jetzt auch gerade bei Markus Lanz zu Hause in sein Wohnzimmer und schalten zu irgendjemandem, wie die Kollegen, was ich von RTL, von einer Quarantäne oder Corona-Wege gemacht haben, ja, oder ähnliche Formate dabei, oder auch die andere Talkshows das gemacht haben, NDR Talkshow und Co. Und wo ich dann gesagt habe, nee, das will ich nicht, ja, weil, oder ich habe auch nicht dran geglaubt. Ich habe gesagt, ich glaube, die Leute wollen auch in der Zeit einfach einen Anker haben, auch einen Anker haben, dass irgendwo das Leben relativ normal weiterläuft.
Ja.
Da haben wir dann die Schlüsse rausgezogen und dann habe ich gesagt, pass auf, wir stellen das genauso um. Wir haben das von einem auf einen anderen Tag beide Sendungen, ja, das ist lustig, so verändert, wie sie bis heute laufen. Das heißt also, wir mussten noch nicht einmal feinjustieren dabei, was natürlich dann schon irgendwie ein großes Glück ist, wenn du das irgendwie auch über die Jahre dann so hinkriegst und sagst, pass mal auf, ich habe eine Idee, tak, 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 wir machen das so, mit den Schalten, mit dem gedrehten Pudding dabei, dass du Hintergründe anders hast und so.
So Pudding musst du nochmal erklären.
Pudding, wo die Stühle drauf, wo die Kollegen drauf sitzen, ja, die ist ja nicht auf dem Studioboden, sondern da gibt es das Plateau noch ein bisschen drauf und dieses Plateau in eine andere Richtung wieder dann zu schieben und bei der Kühnstadt war es sozusagen, pass auf, wir können nicht sechs und haben dann ja irgendwie umgestellt und haben dann innerhalb von 2 Minuten wirklich die Profiküchenschlacht in Bärfurt. So, und die ist bis heute, die ist auch diese Woche wieder gelaufen, ja, und das hat alles funktioniert und ist natürlich irgendwie ein unfassbares Glück natürlich irgendwie auch dabei und weil man sich einfach traut in dem Augenblick und zu sagen, komm, wir fassen das jetzt so an und wir glauben daran.
Und das Publikum vermisst man im Prinzip gar nicht, ne? Das wundert mich ja wirklich, dass in vielen Sendungen man immer dachte, ja, du brauchst Applaus, du brauchst das Live-Publikum, um so ein bisschen eine Spannung, eine Grundspannung im Raum zu haben und im Studio. Im Endeffekt funktionieren die Dinge auch ohne. Man merkt es auch bei Geschichten wie der Heute-Show, aber natürlich auch bei Lanz. Das macht nochmal eine ganz andere Atmosphäre.
Es ist viel schöner. Es ist mit allen Sachen ist es viel schöner, weil es macht es viel dichter. Und ich glaube, die reine inhaltliche Sendezeit wird bestimmt um 10% verlängert, ja, dadurch, dass du nicht die ganze Unterbrechung hast dergleichen. Und dadurch, dass wir ja auch gerade in den letzten Jahren, wir sind ja nicht erst in diesem Jahr so politisch geworden, sondern in den letzten Jahren auch schon sehr politisch waren dabei, hast du bei vielen politischen Gesprächen es so gehabt, dass natürlich Politiker immer versuchen, ja, so nach Wahlkampfreden oder halt irgendwie, wenn du irgendwie am Wahlstand irgendwie bist, zu versuchen, da auch vielleicht irgendwie dir den einen oder anderen Applaus abzuholen, ja, und sozusagen auf Pointe oder irgendwie auf populistischen Lacher vielleicht da irgendwie zu gehen, ja, um dann auch irgendwie das Gespräch zu unterbrechen und da wieder auch ein bisschen mehr Zeit zu haben dabei. Die Zeit hat der Politiker nicht mehr und wir haben die auch da genutzt und auch das Gesprächstempo auch nochmal angezogen dabei, dass die Leute nicht so rauslassen kannst. Ja, und das, ich genieße das, Markus genießt das sehr. Lustigerweise war einer, der sofort gesagt hat, das ist aber ungewöhnlich und das finde ich jetzt aber, früher fand ich besser. Das war Bosbach.
Der Talkshow-Profi. Ich meine, ihr habt ja Stars gemacht. Ihr habt euch nicht nur in diesen Bereich der Polit-Talkshow so ein bisschen reingemogelt und dort festgesetzt, sondern auch Leute wie Lauterbach, die sind ja im Prinzip durch euch nochmal auf eine ganz andere Ebene der Popularität gehoben worden. Der Mann ist ja jetzt nicht mehr nur Politiker, der ist Corona-Fachexperte und auf seine Expertise hört man. Habt ihr euch vorher mal unterhalten intern und gesagt, Mensch, aus dem Lauterbach, da ist noch was rauszuholen? Oder war das irgendwie so eine Geschichte, die sich durch Zufall entwickelt hat. Der war da, dann war er nochmal da und plötzlich ist er immer da.
Ja, zwar, weil wir halt wussten, dass er Epidemiologe ist, ja, und dass du natürlich da auf dem Gebiet zu der Zeit ja noch nicht allzu viele hattest. Ja, man kannte Drosten und dann poppte so langsam wie Kekulé auf, dann poppte Streeck auf und so weiter. Die anderen, Brockmann und Brinkmann und wie sie alle heißen, kamen ja dann die später auch erst mit dazu. Und bei ihm war das sozusagen, der ist Epidemiologe, den einfach mal zu holen und seine Einschätzung da irgendwie zu hören. Und der halt auch mit Amerika halt irgendwie sehr, sehr gut verbunden ist, haben wir uns früher immer so ein bisschen Späße rausgemacht, wie eine Studie in Harvard und so weiter. Das ist ja der Klassiker. Aber das hatte von vornherein Hand und Fuß. Und ich hatte das Gefühl, dass er das, wir hatten ihn ja schon sehr früh, also noch vor dem Lockdown und so weiter und so fort, also vor dem 16. März. Ich hatte das Gefühl, dass der mir etwas erzählt, was mich weiterbringt. Ja, und wir haben auf der Ebene, was mein Ansatz bei Lanz ist halt immer so ein bisschen, wenn ein neues Thema kommt, den Leuten etwas zu erklären. Ja, weil ich glaube, draußen ist heutzutage so, du liest eine Schlagzeile und du denkst aus deiner Filterblase heraus, wie das da kommentiert wird, das wird schon so sein, das muss ich mir gar nicht angucken und du hast eine Haltung, ohne zu wissen, was der Inhalt ist. Und das war für mich immer so ein Anspruch zu sagen, das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Leute etwas erklärt bekommen und sich dann wirklich dann ihr eigenes Urteil bilden können dabei. Und deswegen habe ich immer gesagt, ich sehe uns so ein bisschen irgendwie als als so eine VHS, als so eine Volkshochschule, ja, Leute ans Thema ranzuführen. Und ich glaube, beim Thema Corona ist es so, dass wir mit Lauterbach als Volkshochschule gestartet sind und jetzt letztendlich wie an der Uni sind im 6. oder 7. Semester, weil wir halt auch irgendwie in der ganzen Zeit so viele Dinge gelernt haben, ja, über das Thema. Und da war er einfach irgendwie über die ganze Zeit der beste Dozent von allen, der zu 95% richtig gelegen hat.
Ich finde, bei Corona gilt, was eigentlich für jedes Thema gilt, man sollte sich ab und zu ein bisschen Zeit nehmen, um sich eine Meinung zu bilden und nicht hier Social Media mäßig innerhalb von 2 Klicks die eigene Meinung rausholen, sondern erstmal gucken, was ist überhaupt das, was ich will und wie sieht das im allgemeinen Gesamtgemengelage eigentlich genau aus. Und das Thema Corona ist ja so komplex, dass selbst Politiker kaum durchblicken. Ne? Was ich so spannend finde in dieser Corona-Zeit ist, dass ich nun wirklich erlebt habe, hängt natürlich auch ein bisschen mit meinem Abgang bei Volle Kanne zusammen, aber dass man plötzlich merkt, wie sehr Menschen an einer Fernsehsendung und vielleicht dann auch an demjenigen, der die präsentiert, hängen und wie wichtig du da als Anker bist. Das Lagerfeuer, von dem viele immer sprechen, ich meine, ich sehe Lanz am Abend genauso als Lagerfeuer wie meine kleine Frühstücksshow am Morgen. Das sind die Ankerpunkte, das sind die Menschen, mit denen du Tag für Tag dein Fernsehleben verbringst. Aber dass das so eine Wichtigkeit für viele hat, wie es ich jetzt aus den vielen Mails und Briefen wahrnehme, die kommen, das hätte ich vorher gar nicht gedacht. Ist euch bewusst, wie sehr ihr zum Alltag von so vielen Menschen gehört?
Ja, und das Lustige ist, ich kann sogar vorher ansetzen, ich hätte das nie gedacht bei der Küchenschlacht. Ja, weil bei der Küchenschlacht war es so, dass man gesagt hat, wie kannst du so eine Sendung, ja, wo 6 Menschen so nah zusammenstehen und aus ganz Deutschland kommen, ja, mit Publikum und da hinten läuft der Koch rum und guckt in alle Töpfe und so weiter und so fort, dieses Format kannst du ja nicht mehr machen. Ja, das heißt also, Leute sind davon ausgegangen, da kommen immer mal irgendwelche Konserven mit dabei und dann wird es das nicht mehr geben. Und da hatten wir auch schon, wir haben auch da, 16. war der Shutdown und dann mit dem Teamleiter zusammengesessen und er sagte, wir haben das alles gecancelt das Wochenende, wir können ja keine Sendung machen. Ja, wir hätten 20 Sendungen aufgezeichnet, wir machen immer einmal im Monat von Donnerstag bis Montag, dass wir die Sendungen wieder aufzeichnen, 4 am Tag. Und ich dachte, das können wir nicht verantworten. Und dann bin ich hoch hier in meinem Büro und habe dann so überlegt und habe gesagt, kennst du selber, wenn jetzt da nur Wiederholungen kommen, ja, dann ist vielleicht auch die Quote nicht so dolle, was will das wieder gucken.
Das suppt so weg, ne? Das schleicht so aus dann.
Ja, und dann habe ich gedacht, irgendwie, wenn wir das jetzt zulassen, ist es einfach gefährlich. Wir wissen nicht, wann wir wieder wirklich aufzeichnen können. Und dann habe ich gesagt, nee, damit gebe ich mich nicht zufrieden und bin runtergegangen. Ja, und habe gesagt, warte mal, können wir es nicht anders machen? Und habe dann gesagt, irgendwie, wir haben doch die Köche, die jetzt auch gerade alle Restaurants geschlossen, nichts zu tun haben. Und wenn wir nur mit 3 Leuten kochen, aber nicht mit denen, die aus ganz Deutschland ankarren lassen, weil auch keiner reisen wollte, sondern wir haben den Christoph Rüffer, den Thomas Martin und Karl-Heinz Hauser, ja, die alle in Hamburg wohnen, alle zurzeit nicht arbeiten können und jeder von ihnen hat 2 Sterne. Ja, und wir fragen die mal, ob sie in der Situation sich zutrauen würden, gegeneinander zu kochen, was es vorher noch nie gegeben hat. Spitzenköche hat gestern mit dem Melzerlager zusammengesessen und sagte, no way, macht keiner. War aber aus der Not herausgeboren, auch dass sie natürlich gucken mussten, A, wo verdiene ich Geld, ja, wo kann ich was Neues machen? Und da wird alles klar, das neue Format, was wir jetzt machen, wir lassen die 3 Spitzenköche gegeneinander antreten. Du kannst ja keinen rausschmeißen dabei, sondern machst das Punktesystem wie in so einer kleinen Liga, ja, die Liga der 6 Sterne. Und der Gewinner kriegt 3 Punkte, 2 Punkte, 1 Punkt dabei. Die Cornelia als Moderatorin steht ganz weit weg, kann selber ein bisschen wurzeln. Und wenn Nelson reinkommt, ist auch, wir haben keinen Kontakt, wir halten uns an alle Corona-Regeln mit Arm und dran, keiner muss reisen und so weiter und so fort. Und das war genau in der Zeit, wie ich es jetzt erzählt habe, ist das Konzept entstanden. Ja, gefragt.
Das sind oft die Besten, ne? Zack, zack, zack.
Die haben sofort gesagt, wir machen das mit, was ich großartig fand. Und haben dann 4 Tage später, ja, dann auch noch angehört und haben das irgendwie komplett irgendwie aufgezeichnet. Und dann direkt den Montag danach, also am 16. war der Lockdown und wir hatten dann noch eine aktuelle Sendung im Laufe der Woche. Und den Montag danach gab es diese Sendung, wo wir in einer Sendung, die ja weit vor, normalerweise im Voraus aufgezeichnet wird, hatten wir eine Reaktion, ja, und konnten sagen, hey, ja, es ist Corona, wir machen eine neue Sendung, wir sind für euch da. Und deswegen komme ich drauf, kriege ich mir beim Erzählen eine Gänsehaut, weil genau das, was du gerade erzählt hast, passiert ist. Die Leute haben geschrieben und haben gesagt, irgendwie, wie toll das ist, dass ihr da seid. Ja, das ist gerade echt schwer. Ja, wir sind zu Hause, ja, Homeoffice, das und das. Dass ihr euch in der Sendung Gedanken macht, wie ihr da für uns was Neues entwickeln könnt, dass wir sozusagen da so einen Anker haben, dieses Lagerfeuer, von dem du gerade sprichst. Das hat da ganz, ganz, ganz extrem stattgefunden. Und bei Markus Lanz haben wir es aber im Laufe der Zeit gemerkt, ja, dass wir dann einen Nerv getroffen haben und genau das, wovon du vorhin gesprochen hast, uns genommen haben, die Zeit, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und nicht irgendwie den populistischen Spruch mal irgendwie von rechts und links wieder kommen zu lassen, sondern einfach zu sagen, ja, erzähl doch mal, ja, erklär es uns, warum das an welchen, in welchen Schritten irgendwie schwierig ist, warum das so ist, dabei. Und das war, ich sag mal, nach Drosten und Wieler eher die Geschichte, wo so die zweite RKI verlängerte Pressekonferenz war. Ja, morgens gab es die Pressekonferenz und abends gab es sozusagen Lanz, ja, die dann nochmal gesagt haben, okay, das habt ihr im Laufe des Tages gehört, wir nehmen das nochmal ein bisschen auseinander und die Zeit dafür.
Ja, ja.
Und auch da, wir haben jetzt wenig irgendwie so direkten so Mail-Kontakt irgendwie dabei. Aber bei Twitter ist was passiert. Ja. Wir waren eben jetzt nicht irgendwie die großen Helden da draußen von dieser besonderen Blase Twitter. Ja. Und auf einmal trennen wir durchgehend, also A, von der reinen Masse her und B, wo die Leute sagen irgendwie, das ist ja richtig gut. Ja, die das vorher, was ich irgendwie nicht sehend in die Tonne getreten haben, weil zu sagen wie, ja, Lanz gucke ich so und so nicht. Und auf einmal sagen wie, ah, das ist ja wirklich gut. Ja, und das ist einfach schön, weil du an so einer Geschichte arbeitest und letztendlich irgendwie mit der Leidenschaft, an dass du glaubst, dass du dann auch so hinkriegst, um den Leuten da so ein bisschen das Lagerfeuer und so eine Stütze zu geben.
Ja. Was ich auch irgendwie schön fand, ist, dass Sendungen, die dann öfter kommen und so eine gewisse Regelmäßigkeit haben und viele Gäste haben, dass dann auch eine Solidarität von Seiten der Gäste besteht. Weil ich kann mich erinnern, ein paar konnten dann natürlich nicht reisen, sagten ab, dann rufst du bei Ray Garvey an, bei Klaus Meine von den Scorpions, sagst, wie schaut's aus, wenigstens per Skype können wir dich dazuschalten. Und ihr habt das ja glücklicherweise auch in der Sendung, diesen Screen, wir haben so einen kleinen Flat. Dann sieht es im Prinzip aus, als frühstückt man gemeinsam, obwohl der eine am anderen Ende Deutschland sitzt.
Das war super, weil das war natürlich die Geschichte, wir konnten aus den Corona-Hygienegründen nur noch irgendwie drei Gäste im Studio haben. Ja? Und es kam dann so weit, dass ich dann gesagt habe, okay, wir drehen halt sozusagen die Stühle so, dass wir diese große Leinwand, die wir eigentlich nie groß bespielt haben früher, die war ja sehr weit weg und wenn man vielleicht Bergsteiger da war und so ein bisschen ein Anschnitt und ich gesagt habe, wir drehen das so, dass wir uns dann die Leute ins Studio einladen, ja, und zwar dann sozusagen dann digital. Und das war früher beim ZDF komplett verboten. Ja. Ich bin großer Fan von Larry King. Für mich war immer die Geschichte aktuell, gucken, wer kommt, ist dabei, der Inhalt zählt und nicht, wie er geschaltet ist, etc., etc. Weil man das irgendwie machen kann. Das hat sich auch in der Zeit gezeigt, dass das irgendwie super ging. Und dass wir, glaube ich, in einer der, ich glaube, vielleicht in der ersten oder zweiten Woche hatten wir drei Gäste da und da ging es um, ich sagte, wir müssen mal sich mehr um das Thema Gastronomie ein bisschen kümmern, hatte mit dem Melzer mit einem vorher drüber gesprochen und dann haben wir den geschaltet, obwohl die Bullerei von unserem Studio entfernt ungefähr 1200 Meter ist. Der saß dann sozusagen in seinem Büro, weil die Stühle unten waren alle besetzt und hat sich dann per FaceTime, ja, war da bei uns im Studio und das war auch so das Gefühl, der ist da und ich hatte dann auch irgendwie gesagt, ich möchte nicht, dass wir einmal ins Vollbild gehen. Du hast das mal gesehen. Wir gehen nie ins Vollbild.
Immer ja, schöne Runde, immer Runde.
Immer Runde oder Anschnitt mit Markus oder zwei Leute, die davor sitzen. Ja, habe ich mit Volker Weicker, kennst du wahrscheinlich auch. Ja, mit Volker am Anfang irgendwie drüber gestritten. Ja, ich sage, aber das geht doch nicht doch. Ich möchte gerne, dass wir selbst die Untertitelung machen. Ja, also wenn wir die Insatz reinfahren, dass wir das irgendwie im Studio selber machen. Dadurch hast du ein anderes Gefühl. Es ist nicht die kalte Schalte, ja, wo unten einfach nur Lanz drin steht, sondern du hast immer diese Bindung zu den Leuten, dass du nie sagst, es ist kalt und irgendwie draußen, sondern du hast sie irgendwie zusammengenommen. Und das ist ja auch so ein bisschen zum Markenzeichen geworden, was irgendwie ganz schön ist.
Immer Familie. Weil du gerade Volker Weicker sagst, ich hatte ja auch die Gelegenheit bei der 500. Topfgeldjäger-Ausgabe, die ich moderieren durfte, mit dir und Volker zusammenzuarbeiten. Und ich fand es wirklich beeindruckend, was die Kollegen dann auch hinter der Kamera erzählt haben. Damals hattet ihr, glaube ich, gerade das zweite Studio in der Mache und habt alles noch in einem gemacht. Und da wurden nachts Lampen umgehängt und tagsüber wurde gekocht und abends Lanz und zwischendrin noch andere Geschichten. Also das war ja eine von vorne bis hinten durchorganisierte Truppe, die da wirklich Fernsehen gemacht hat, ja. Und was ich sehr toll fand, ist, das hatte ich vorher so auch noch nicht gekannt, du hast ja wirklich also permanent den Kontakt zu mir gehalten über diesen kleinen Knopf im Ohr. Und da merkte man, dass du eigentlich so sehr in der Sendung drinsteckst und was ich dann auch von den Kollegen gehört habe, das ist bei den anderen Sendungen, die du machst, genauso. Also im Prinzip bist du in Gedanken eigentlich mehr vor der Kamera als dahinter oder bist du doch immer dahinter und hast nur den Blick für das, was da vorne passiert?
Es ist eine Mischung aus beiden. Es ist eine Mischung aus beidem. Ja, das ist mal irgendwann war das, glaube ich, so im dritte, vierte Jahr von Kerner war das, ja, wo wir gesagt haben, Mensch, wie ist doch schön, wenn man da noch was hat, was so ein bisschen irgendwie dann auch die Sendung irgendwie mit durchhilft, die mit dabei. Und das ist wirklich so, das geht in Fleisch und Blut über bei mir. Das, wenn das ist, ja, ich habe es am Anfang auch bei allen Formaten, die wir neu machen, ja, bin ich wirklich am Anfang bei jedem dann auch im Ohr, bei Marc, auch bis heute mir auch Kühnstadt, muss dann jemand nicht mehr machen, aber wenn die neuen Köche gekommen sind, irgendwie, und dann immer zu gucken, nicht Figuren zu machen, ja, sondern irgendwie jeden sozusagen, jedem zu sagen, was seine Stärke ist. Ja, du siehst da zum Beispiel wie ein Alfons Schubeck oder ein Johann Lafer oder eine Poletto oder wen auch immer du hast. Das sind ja keine Klone, es sind ja keine Fernsehköche dabei, sondern denen einfach zu sagen, du bist dann gut und das weißt du selber, wenn du letztendlich vor der Kamera so bist, wie du eigentlich auch selber im Leben bist. Ansonsten, ja, wenn du anfängst zu spielen und irgendwas anderes dabei zu machen, hast du ein Problem. Und das habe ich immer versucht, den Leuten dann bei dem Führen durch die Sendung so ein bisschen mitzugeben. Das war bei Lafer nicht der Lecker, war das total lustig, da habe ich ja bei beiden auf dem Ohr gesessen.
Ja, genau. Könntest ja vorher Gags überlegen, wer der eine legt vor und der andere macht zu.
Ich schreibe mir nie was auf, das kommt dann alles irgendwie dann raus. Ich habe irgendwie keinen Zettel, außer halt die Fragen für eine normale Sendung dabei. Aber bei Johann und Horst war das so. Ich habe Johann gesagt, was er Horst fragen soll, habe Horst gesagt, was er antworten soll teilweise, mit dem Gag-Schema schon dabei. Das war abenteuerlich, das war wirklich lustig.
Das macht aber auch Laune, oder? Wenn man so ein bisschen wie ein Regisseur die Menschen vor der Kamera dirigieren kann.
Macht totalen Spaß, ja. Und das war ja damals in die Zeit 500. Topfgeldjäger-Sendung mit Steffen damals auch. Und wir haben ja auch immer die Formate dann auch daraus irgendwie neu kreiert, irgendwie dabei. Und zu der Zeit haben wir wirklich irgendwie aus dem Studio, wo nur noch heute Lunch produziert wird, haben wir damals Küchenschlacht, Topfgehörtjäger, Laferlichter Lecker und Lanz gemacht. Gleichzeitig war es wie eine Woche dreimal umgebaut und haben da in der Spitze, glaube ich, über 600 Sendungen im Jahr gemacht.
Ja, Wahnsinn.
Hast du ja das selber gemerkt, das ist diese Familie. Das kannst du nur machen, ja, wenn die Leute das mitleben, wenn sie einfach den Spaß dabei haben, ja, und den extra Weg mitgehen und einfach sagen, ja, das ist alles ein bisschen bekloppt, aber mit der Leidenschaft kriegst du es zusammen.
Ich musste mich am Anfang, als ich diese Topfgeldjäger-Ausgabe moderiert habe, erstens darauf einstellen, dass es eine Aufzeichnung ist, weil ich ja sonst in der Regel Live-Sendungen mache und dann sage ich, jetzt machst du es einfach so, als wäre es live. Und dann fingst du zu reden an, dachte ich, oh, der redet aber viel. Und dann dachte ich, ja gut, aber das sind ja gute Anregungen. Also, und ich habe dann auch gemerkt im Laufe der Aufzeichnung, dass du auch nicht böse bist, wenn man jetzt was nicht mitnimmt, sondern das sind alles Angebote und du kannst dann gucken, was du draus machst. Und ich bin ja seit meinen Radiotagen immer, je mehr Material da ist, umso cooler kann das sein, was am Ende dabei rauskommt.
Wie ein Live-Autor sozusagen, ja, der da auch irgendwie komplett im Thema drin ist dabei. Das ist immer ganz lustig, wir haben 2008, glaube ich, haben wir mal zwei Sommer-Specials gemacht mit Atze Schröder, so eine Talkshow für RTL. Und dann war es auch so, dass ich sagte, pass mal auf, du kannst einen Knopf im Ohr haben und so. Und dann sagte er, Knopf im Ohr, Entschuldigung, ich habe noch nie gehabt, warum einen Knopf im Ohr haben. Ich sage, ist nur ein Angebot, ja, nimm es dir mal. Und es war ja eine Comedy-Sendung. Und dann habe ich ihm das für die Probe gegeben, ja, und dann halt auch, wie ich dann drauf spreche, reichlich, ja, und dann auch irgendwie den einen Spruch und das da drauf. Wo er dann irgendwie nach der Probe kommt und zu mir sagt, wie doof bin ich eigentlich? Machst seit 15 Jahren Fernsehen, ja, ohne Knopf im Ohr, das ist ja total easy. Ja, du hast immer mal einen guten Spruch, du weißt genau, was, wie, wo ist sie mit dabei. Ja, das ist schon lustig. Also es ist halt unterschiedlich. Und einmal war auch sehr lustig, haben wir eine große Grillshow gemacht mit dem NDR. Und da hatte ich Jared Ibarra und Bettina Tietjen. Ja, der hatte ich dann sozusagen, das, wenn ich auf dem Ohr war. Und das war eine super lustige Sendung mit ein bisschen Tonproblemen und dergleichen. Und dann habe ich ihnen sozusagen dann auch Sprüche, die mir gerade so eingefallen sind, ins Ohr gesagt. Und dann haben sie so kaputt gelacht. Ja, dann haben sie so kaputt gelacht, dass sie sozusagen in der Sendung sagen, pass auf, das geht nicht. Ich sag, du sollst darüber nicht lachen, du sollst das erzählen, dass es da draußen dann funktioniert. Aber das ist schon lustig.
Also so hat Fernsehen selbst für jemanden, der viele, viele Jahre Fernsehen macht, immer wieder neue kleine Momente, die einem zeigen, das ist der Job, den ich wirklich machen will. Ne?
Und die Geschichte ist ja genau, was du gerade sagst. Es geht gar nicht darum, dass man dort, es ist kein Fernsteuern oder irgendetwas, sondern es ist einfach eine weitere Hilfe, die du bekommst. Ja, und du musst in der Lage sein. Das war ja auch das Besondere dazu, dass du gemacht hast zum ersten Mal. Viele sind nicht in der Lage, am Anfang damit umzugehen. Es geht gar nicht um das Ego, sozusagen, ich weiß doch alles und das kann ich doch selber alleine, sondern wirklich Multitasking in der Lage dazu zu sein. Ja, weil es ist natürlich schon schwierig. Du bist da unten, ja, musst dich auf Gespräche konzentrieren, hast deine eigene Linie, die du so fahren möchtest und dann hast du noch so einen Sattelkopf im Ohr, ja, der immer noch eine eigene Zusatzlinie dazu gibt. Das muss man können.
Ja, und es ist natürlich besser, je mehr man eingespielt ist. Ne? Bei den Kollegen, die bei volle Kanne dann im Ohr waren, die haben mal weniger gesagt, mal mehr. Die wussten auch genau, oh, jetzt schnauft er einmal mehr. Ich glaube, ich sage ihm jetzt das, was er als Nächstes sagen wollte. Und dann hast du da so ein Vertrauen, dass das dann läuft wie ein Uhrwerk. Was ich immer schön finde, ist, wenn jemand wie du sagt, lasst uns doch diese ganzen Möglichkeiten des modernen Fernsehens nutzen, anstatt dass dann irgendjemand sagt, ja, die lesen ja alles vom Teleprompter ab oder so. Ich mir denke, hey, in den 60er Jahren hat Dean Martin schon jeden Gag von großen Karten abgelesen. Was ist denn dagegen zu sagen, dass man da einen Text hinschreibt? Ich habe das immer sehr genossen und auf der anderen Seite muss natürlich beides können, wenn wir dann irgendwie Shows im Garten hatten, wo es halt keinen Prompter gibt, dann machst du es halt ohne. Ne? Aber wie dumm wäre ich, wie Atze Schröder sagt, sowas nicht zu nutzen?
Ja, bei den ganzen Late-Night-Shows. Ja, also Harald Schmidt hat die Pappen und man verkauft sie auch irgendwie öffentlich und auch irgendwie, ob das irgendwie Kimmel, Fellen und Co. sind. Ja, natürlich haben die das, was sie dort irgendwie präsentieren, kommt nicht von ihnen selber. Und ob das im vorher aufgeschrieben wurde, ja, und dann irgendwie abliest oder halt drauf geschaffen hast, oder wenn es halt irgendwie gemeinsam in einer Sendung entsteht, finde ich das viel homogener, ja, und viel auch stärker dabei. Und auch, dass du, da kannst du ja reagieren auf das, was da gerade passiert. Das macht den Spaß aus. Also ich habe mit so das interessanteste Jahr gehabt dabei. Wir haben den Jahresrückblick gemacht, den wir ja auch so machen durften, letztendlich als so eine Dreieraufteilung von Markus Talk irgendwie insgesamt. Und da hatten wir geplant, im Sommer, das am Montag sozusagen irgendwie aufzuzeichnen und am Mittwoch auszustrahlen. Und dann kam die zweite Welle und wir hatten Zusage von allen. Laschet hätte sich zum ersten Mal mit Söder, ja, in einem Doppeltalk irgendwie ins Studio gesetzt, Spahn und so weiter und so fort. Alle irgendwie zugesagt, wir sind da bei uns im Studio. Und dann kam zweite Welle, dann kam Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch, an dem Tag der Ausstrahlung 20.15 Uhr. Da hieß es vorher noch, ah ja, das war die wichtigste, wie du weißt. Vor einer Woche haben sie ja so lange zusammengesessen und haben sie sich ja geschworen, wir werden nicht wieder so lange quatschen. Das funktioniert alles schon. Live-Sendung 20.15 Uhr. Ja, und die Leute sitzen immer noch in der Ministerpräsidentenkonferenz. Wir wollten die Sendung anfangen, ja, mit einer Schalte, mit Laschet und Söder gleichzeitig. Ja, und es war alles komplett irgendwie anders. Ja, und Markus wusste, das ist das, was wir rudimentär machen wollen. Was kommt noch mit rein? Die hatten uns auch gesagt, wenn die Kanzlerin eventuell ihre Pressekonferenz macht, dann müsste er wahrscheinlich abgeben. Und all das, dann hieß es irgendwie, Laschet ist jetzt im Taxi, ist jetzt im Auto, könnte in 8 Minuten. Spahn sagt aber, wenn er in 6 Minuten noch nicht dabei ist, ja, dann ist er raus. Söder sitzt schon im Studio. So. Und dann hast du einen Ablauf gemacht mit anderen und dran. Tschentscher war noch hier, ja, sagte, lohnt es sich für ihn noch ins Studio zu kommen, irgendwie dabei. Das war völlig, völlig abgefahren. Das heißt, du musstest immer hinten sagen, okay, nehmen wir noch, machen das und das und das und nebenbei sozusagen Markus auch mit in der Sendung dazu begleiten. Einer meiner schönsten Fernsehtage.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist das, was ich irgendwie auch immer, das darf man gar nicht so laut sagen, was man genossen hat, ne? Wenn irgendwie die Schalte steht noch nicht, lass uns das machen, der RKI fängt noch nicht an, die Live-Pressekonferenz erst kurz nach 10, der Gast fehlt noch. Ja, genau, das ist Fernsehen.
Wenn du das Team hast, mit dem, dass du dann zusammen bestreiten kannst dabei, ja, ist für mich auch immer so, wenn ich dann nach so einer Sendung aus der Regie dann wieder rausgehe, wo ich dann mal sagen will, mal tausend Dank, weil das ist letztendlich irgendwie, das weißt du selber, so eine Teamarbeit, das ihm da entstehen zu lassen. Und das ist toll, wenn man das irgendwie so machen kann.
Was ich ein bisschen schade fand, natürlich im Zuge von Corona, sind es auch bei uns bei Volle Kanne dann nicht nur weniger Gäste gewesen, sondern auch weniger Kameraleute im Studio, weniger Kabelhilfen. Und für jemanden, der natürlich auch gerne so eine Direct-Response hat, so ein direktes Feedback, ist das natürlich dann blöd, wenn weniger Leute im Studio sind. Je mehr Kabelhilfen lachen, umso mehr weißt du, oh ja, der Gag könnte auch zu Hause am Fernsehen angekommen sein. Bei euch ist es ja dann auch ein bisschen weniger geworden, oder? Wie viele Menschen habt ihr sozusagen aus dem Studio rauslassen müssen?
Kameraleute hatten auch keine Kabelhilfen mehr, ja, und wir haben ein relativ großes Studio mit dabei gehabt und haben dann halt, glaube ich, die 4 Kameras da gehabt, ja, oder glaube ich, 3 Pumpen und eine Steady, aber halt alles ohne Kabel. Hilfe und haben wir wirklich hier so super durchgezogen. Ich habe es immer gesagt, meine rechte und linke Hand, Ben Liebscher, ja, der sozusagen hier das alles so mit betreut hat, weil wir sind ja relativ eng mir aufgestellt hier. Der war der Einzige, der war auch dazu zuständig, sich ein bisschen darum zu kümmern, dass die ganzen Regeln eingehalten werden. Der hatte dann direkt 3 Tage nach dem Shutdown bekam der Corona.
Oh nein.
Wir haben alle Vorrichtungen gehabt mit den Plastikvorhängen in der Regie und überall und nur Masken, wirklich auf alles in die geachtet. Und er hat sich wahrscheinlich vorher irgendwo anders angesteckt dabei. Aber seitdem, ja, hatten wir hier in dem Laden, ja, nicht einen einzigen Corona-Fall. Und das finde ich total toll. Also nicht nur, dass keiner krank gewesen ist oder keiner krank geworden ist, sich angesteckt hat, aber einfach, dass die ganze Bande so so diszipliniert gewesen ist, ja, dass sowas mir nicht passiert. Das ist echt toll.
Ich war ja auch quasi in Selbstquarantäne. Ne? Ich bin nur noch morgens ins Studio, Sendung gemacht, nach der Sendung sofort wieder nach Hause an Rechner und dann durch irgendwelche Teams und Zoom-Konferenzen die Sendung eben vorbereitet. Aber so ist halt dieses Jahr. Und was ich so schön fand, dass diese Arbeit eben dann auch honoriert wird, die dann die Teams beim ZDF leisten und die Redaktionen. Denn die Quoten sind ja ganz fantastisch im Laufe des Jahres.
Weil du sie halt dann auch die Leute zu Hause abholst und wie du schon sagst, dass deine Lagerfeuer auf einmal wieder eine Bedeutung hat.
Ja. Jetzt hast du vorhin schon mal mit einem Nebensatz erwähnt, und das finde ich ja mega spannend. Du hast deinen ersten großen Fernsehjob bei Harald Schmidt gehabt, kann man das so sagen?
Ich habe genau irgendwie am 5. Dezember 1995 meine erste Fernsehsendung gemacht. Erste Harald Schmidt Show mit Harald Junke, Desiree Nick und mit Brian Ferry als Musikact.
Krass. Und du warst Redaktionsleiter von Harald Schmidt?
Geholt hat er mich. Ich hatte vor 5 Jahren bei der Bild am Sonntag gearbeitet, hatte ihn darüber dann kennengelernt, weil ich in der Unterhaltungsredaktion gearbeitet hatte und ein Freund von mir war Autor bei Schmidtalander, ja, und ihn dabei kennengelernt. Und das fand er total spannend und sagte, pass mal auf, damals war es ja so, dass Fred Kogel Harald Schmidt vom WDR geholt hatte und hatte Brainpool, ja, die Produktionsfirma, die früher Koschwitz für RTL gemacht hatte, zusammengebracht. So, und das war aber dann, was Harald sagt, ist ja schön, dass da eine Produktionsfirma ist, aber ich habe da ja keinen. Ja? Und hat dann dem Kollegen Christoph Becker und mir das Angebot gemacht, dann sozusagen als Berater runterzukommen. Ja? Also, dass er da so ein bisschen so ein Vertrauen hatte. Da hat der Christoph Becker damals gesagt, irgendwie aus privaten Gründen das nicht gemacht hat. Und ich habe gesagt, irgendwie, na klar, einfach mal ja sagen. Ja. Und bin dann runter. Es war natürlich auch nicht ganz einfach, wenn du dann als einziges, sag mal, Vieh von außen da irgendwie dann in den Stall getrieben wirst. Und dann war es aber so, dass es am Anfang ja nicht wirklich dolle lief. Und dann hat Harald bei Jörg Grabusch, dem Produzenten, dann gefordert, dass sozusagen sie die Redaktionsleitung ein bisschen umbauen, ja, und mich dann zum Redaktionsleiter gemacht, irgendwie nach dann 2 Monaten oder so.
Jetzt machst du im Prinzip ja mit Lanz auch eine Art Late Night, ne?
Ja. Also das ist, letztendlich ist es ein Larry King Late Night mäßig, ne? Dass du halt jetzt, es geht nicht um Stand-Up und es geht auch nicht um die Geschichten, aber letztendlich ist eine Late Night Show dafür da, den Tag Revue passieren zu lassen und sich mit den Dingen, die tagsüber passiert sind, auseinanderzusetzen, sie zu erklären, ja, mal unterhaltsam, mal auch ein bisschen härter zu diskutieren, ja, um auch dann diesen Tag eine Einschätzung zu geben. Und eigentlich sind wir, wenn es das wirklich betrifft, sind wir eine Late-Night-Show, definitiv. Wir haben keinen Schreibtisch, wir haben wie keine Band, ja, und wir haben kein Stand-Up und wir erklären vielleicht manchmal mehr als sehr, sehr viele andere Late-Night-Shows.
Ja, aber ich glaube ja, dass Deutschland noch so eine Late-Night vertragen könnte, die wirklich konsequent die Menschen jeden Tag ins Bett bringt und dann auch mit ein bisschen Anspruch, aber eben auch mit viel Spaß und so ein bisschen Kindergeburtstag vorm Einschlafen.
Soll ich dir sagen, das ist immer noch mein Traum und ich glaube auch, dass es funktioniert. Ich kann dir auch sagen, warum es nicht funktioniert hat in Deutschland. Weil man mit Harald Schmidt und auch der Produktionsfirma damals zwei Teile genommen hat, die sich David Letterman zum 1:1 Vorbild genommen haben. Ja, also sowohl was das Studio anging, jede Geste dabei, aber auch den etwas kalten Zynismus, ja, den David Letterman damals ja an den Tag gelegt hat. Die haben sich nicht an die Jay Leno-Geschichte, an Angel Leno orientiert, ja, weil das war das Wärmere und das am Ende auch das Erfolgreichere, aber das Intellektuellere, ja, und das Feuilletonäre war immer ein Letterman, ja, im doch zynischen New York an der Ostküste und das war die Benchmark. Das war die Benchmark, deswegen hat auch Harald Schmidt, ich meine, quotentechnisch waren es mal 2 Jahre, wo das ganz gut gelaufen ist, aber ansonsten war das ja quotenmäßig nie der große Erfolg. Ne? Das war halt wie, das war die Nische, ja, es war wie das Feuilleton, es waren die Journalisten und so ein paar Geschichten mit dabei, die das eben dann natürlich hochgesetzt haben. Und alles, was danach kam, auch die Generation danach, haben sich dann wie Letterman sozusagen Vorbild für Harald Schmidt gewesen ist, der kalte, zynische, sagen wir Ostküsten-Late-Night-Talker von Amerika, haben sich alle Folgenden an Harald Schmidt orientiert, ja, der auch diesen kalten Zynismus hatte, ja, und jetzt der ist ja kein Menschenfänger, ja, und das will er auch gar nicht und ist auch niemand, der das irgendwie, also der keine Wärme dabei irgendwie ausstrahlt dabei. Und ich glaube, dass du gerade auch in Deutschland eher halt dieses etwas wärmere, hart kann es ja trotzdem sein. Ja? Ja. Aber mein Traum ist immer noch, deswegen ich glaube auch noch immer dran und zu gucken, den richtigen zu finden, ist halt Jimmy Kimmel. Ja, ich glaube, dass Jimmy Kimmel, und da gibt es so zwei, drei Punkte, und das ist ja gerade der erfolgreichste in Amerika, und ich glaube, es heißt auch was, der zum Beispiel, als seine kleine Tochter geboren wurde, ich weiß, ob du die Geschichte kennst, ja, die hat jetzt 5 Tage wirklich irgendwie zwischen Leben und Tod irgendwie nach der Geburt gehangen, und da war er auch 5 Tage nicht auf Sendung und hat sie dann wieder gemeldet und hat dann einfach vorne 15 Minuten erzählt, was dort passiert ist, ja, und auch irgendwie nicht einfach so, zweimal irgendwie auch dann auch irgendwie geweint dabei, aber einfach irgendwie zu erzählen, das als Beispiel zu nehmen, wie wichtig halt Obamacare und Healthcare für Amerika ist dabei. Ja, oder als das Shooting war in Las Vegas, ja, und er ist gebürtig aus Las Vegas und er das sagt er, in Las Vegas, auch egal wie groß es ist, kennt jeder jeden, der da irgendwie vielleicht auch irgendwie einen Verwandten hat, von der da irgendwie erschossen worden ist. Und auch da hat er Tränen in den Augen und nimmt das zum Anlass, und zu sagen, dass halt die Waffengesetze, ja, in Amerika verdammt nochmal irgendwie geändert werden müssen. So. Und das kannst du machen. Das kannst du machen und da bricht dir kein Zacken aus der Krone und gar nichts dabei. Ja, und so eine Sendung zu machen, ich sag mal, die Ansätze, die bei Lanz, die auch teilweise unterhaltsam sein können, aber auch mit einer Relevanz gepaart da reinzunehmen, ja, ohne jetzt irgendwie wir nur das Buch vorstellen oder was ich, der neue Til Schweiger-Film und Dönekes machen dabei. Ich glaube, das wäre möglich und ich glaube, dass da draußen der eine oder andere ist, ja, der sich mit solchen Sachen beschäftigt und sowas mit Sicherheit könnte und es würde, wäre natürlich dann gegen Lanz ein bisschen doof, weil das würde uns Zuschauer kosten, so bleibt. Sind das bei anderen Talkshows ist nicht ganz so schlimm, da sind wir Gott sei Dank ja ganz gut wie vorne dabei. Aber das wäre auch eine Konkurrenz zu uns, die ich aber gerne annehmen würde.
Ja, ich glaube, die Amerikaner sagen ja immer, man braucht so ein bisschen Likeability. Also man muss die so ein bisschen eine Wärme mitbringen. Und auf der anderen Seite finde ich aber auch das, was du sagst, total wichtig, dass man eben das, was in der Gesellschaft Relevanz hat, dann dort auch widerspiegelt und das dann auch in einem professionellen Rahmen und es nicht so irgendwie abbügelt, sondern dann wirklich auf das, was die Menschen beschäftigt, eingeht und die da auch ein bisschen an die Hand nimmt.
Ich hoffe noch irgendwie drauf, dass das irgendwie kommt und wenn es vielleicht ganz gut läuft, darf man sogar produzieren.
Genau. Du hast ja eh ein Händchen für Trends. Wer hätte denn vor 20, 25 Jahren gedacht, dass die Köche die neuen großen Stars werden und ihr wart ja damals mit Kerners Köchen nicht ganz unschuldig, da auch einen Trend losgetreten zu haben. Wann hast du denn gemerkt, Moment mal, das mit dem Kochen, das läuft ja so erfolgreich, dass es einem schwindelig werden könnte?
Wir haben damals die Entstehung von Kerners Köchin, ist glaube ich ein paar Mal erzählt worden. Wir hatten ja damals viermal die Woche den Talk, der sehr erfolgreich war. Donnerstag mit dem stärksten Tag, Freitag immer der schwächste, weil natürlich die dritten Programme schon irgendwie seit Jahrzehnten da irgendwie aufgestellt waren und dann hat man da ähnliches Programm gemacht. Und wir hatten in der einen Woche geplant, an einem Freitag den Cast von Ocean's 11 in Berlin zu treffen und mit denen sozusagen eine Sendung zu machen, wo wir sagen, komm, Leiter, kann man sich das erlauben, bist du bei 6% und so. Das war immer relativ schwierig. Und da war damals wie George Clooney, Matt Damon, Andy Garcia, Catherine Zeta-Jones und George Clooney, wie gesagt, haben wir auch dabei, ja, mit Brad Pitt. Und Brad Pitt war noch nicht mit Angelina Jolie zusammen, war noch nicht die ganz große Größe. Und dann standen wir am Mittwoch im Studio. Und dann hieß es, George Clooney hat einen Bandscheibenvorfall, kommt nicht nach Deutschland. Da hatten wir die Arroganz zu sagen, nö, dann machen wir das nicht. Ja, also mit dem kompletten Aufgebot und dann zu sagen, pass mal auf, nee, George Clooney war da so irgendwie die große heiße Nummer, dann ist das vielleicht ein bisschen blöd. Ja, und dann stehst du am Mittwoch im Studio und hast für Freitag keine Sendung. Und für Freitag war geplant, weil ich dieses Kochen fand ich interessant. Eine Kollegin hatte dann irgendwie auch Tim Elster, der gerade ein paar Wochen in der Zeit angefangen hat, so Kochen nochmal mit reingebracht und sagt, guck mal, ist so interessant. Wo ich dann gesagt habe, lass uns doch mal eine Runde machen, nur mit Köchen. Und dann haben wir dann besagte 5 Tage gehabt und wir wollten eigentlich in der Sendung ein bisschen mit denen quatschen und dann sollte jeder Bunsenbrenner rausholen und so ein bisschen was brutzeln, so als eine kleine nette Late-Night-Geschichte. Dann haben wir da gestanden und dann haben wir gesagt, was machen wir? Und dann war so die Idee zu sagen, wir haben ja da morgen Leute sitzen, wollen wir nicht 2 Sendungen rausmachen? Und dann sagte dann Johannes, wir können es ja so machen, du machst einen Tag Talk und dann kochen wir am anderen Tag mit denen. Und dann habe ich gesagt, wie, geile Idee. So, und dann habe ich mich hingestellt und habe gesagt, ich weiß auch, wie wir es machen, aber wirklich genau in diesem Tempo. Wir machen es so, wir machen Vorspeise, ersten Gang, zweiten Gang, Hauptspeise, Nachspeise. Die sind alle aufeinander aufgereiht, nebeneinander. Die haben eine Zeitvorgabe, wann ihre Sachen fertig sein müssen und können dann gegenseitig probieren, wie das Ganze schmeckt. So, Johann Lafer angerufen, was brauchen wir für Utensilien dafür? Ja, und haben dann innerhalb wirklich von 24 Stunden mit Hilfe von Florian Wieder damals auch vom Studio her das Ganze irgendwie so gestaltet, dass wir in der Kulisse von Kerner dann diese Kochsendung machen konnten.
Krass, Lafer statt Clooney.
Genau, und dann machen wir die Sendung, ja, und das war die ich glaube, eine der letzten Sendungen vor Weihnachten und sagen, ich meine, das ist jetzt 16 Jahre her, und sagen dann, ja, wenn Sie die Rezepte haben wollen, schreiben Sie uns, ja, alte ZDF-Geschichte, schreiben Sie uns. Und dann kommen wir dann irgendwie Anfang Januar, 8., 9. Januar, komme ich zurück in die Redaktion und stehen vorne am Eingang, stehen so viele Kisten. Ja, und ich frage noch so irgendwie aus Spaß, ist er, wer ist denn zu Hause rausgeflogen? Ja, wer musste denn irgendwie deinen Umzugskarton mitbringen? Nee, das sind alles Anfragen für Rezepte. 30.000 Anfragen der Rezepte und die Sendung, die wir halt dann irgendwie ausgestrahlt haben, hat anstatt der normalen 6% 11% gemacht. Und du weißt, was das für Sprünge sind. Ja, und wo wir dann gesagt haben, okay, komm, wir versuchen nur mal 3 Stück davon, ob das funktioniert. Und das hat dann funktioniert, wurde sehr erfolgreich da an dem Abend. Und danach hat sich die Gemüse- und Früchtetheke, ja, aller Supermärkte verändert. Ja, aber immer das, was gerade irgendwie dort irgendwie mit irgendwie da reingebracht wurde, von Flugmangos über keine Ahnung, alles dabei, musste natürlich dann am Samstag überall auch in den Läden liegen, damit die das irgendwie nachkochen konnten.
Krass.
Ja. Und dann haben wir dann gemerkt, dass das irgendwie super war. Und dann habe ich gedacht, okay, da habe ich eine Idee gehabt und sage, pass mal auf, wir können ja, ich habe den Melzer gesehen und Lafer. Wir haben gestern Abend darüber gesprochen, war total lustig. Und ich habe gesehen, wie lustig ist das? Da hast du zwei Menschen, die unterschiedlicher nicht sein können, ja, aber die haben eine gemeinsame Leidenschaft, sobald sie unten am Herd sind. Ja, aber wenn die wieder zurückkommen, hat der eine seine alte Army-Tasche da vorne, wo er seinen Kittel reinknüttelt, und der andere hat einen Remover-Koffer, wo er die gestärkte Weste schön zusammenlegt, also die Kochweste, und da reinpackt, und der eine gefühlt fliegt mit dem Hubschrauber weg und der andere mit dem amerikanischen Pickup. Und ich habe dann die Idee gehabt zu sagen, ich möchte das so ein bisschen machen wie die zwei, ne? Also wie Tony Curtis und Roger Moore. Und möchte das so ein bisschen haben wie bei Peter von Frost vom Studio her. Das war meine Grundidee. Und Tim sagt, habe ich keinen Bock drauf. Da musste ich ein Dreivierteljahr warten, bis Horst Lichter um die Ecke kam. Ja, wo ich dachte, das ist genau auch das Gegenteil. Völlig bekloppt, ja, der Sahnepapst und irgendwie der Sternemeister. Und dann haben wir gesagt, irgendwie die Idee gehabt. Und da hatten wir wirklich, es war toll, wirklich von Birgit Göller, die war damals echt klasse, weil die ganzen Sachen immer, wie sie auch kennen.
ZDF-Redakteurin.
Ja, und die hat uns da wirklich echt immer vertraut. Und wir haben die erste Lafer Dieter Lecker-Sendung gemacht, die so lustig war und genauso funktioniert, wie wir es vorgestellt haben. Und dann ein Jahr später auch wieder gesagt, wie haben wir die Kühnschlacht erfunden. Ja, und dann nochmal anderthalb Jahre später die Topfgeleger. Und das Schöne bei uns, wir denken uns die Sachen immer selber aus. Wir haben ja auch die ganzen Jahre nie irgendwie ein Format aus dem Ausland übernommen. Ja, und die Küchenschlacht ist, glaube ich, das älteste Unterhaltungsformat im deutschen Fernsehen, was in Deutschland auch erfunden wurde.
Und es macht immer Laune. Also Lafer Lichter Lecker war ich zweimal da. Ja. Immer ein ganz, ganz großer Spaß und wirklich, also unterm Strich, lecker. Jetzt hätte man sich damals nicht vorstellen können, dass die Stars im deutschen Fernsehgeschäft, ich weiß nicht, jeder Dritte ist heute ein Koch oder ein ehemaliger Koch. Manche kochen ja heute gar nicht mehr wie Horst. Die machen ja andere Sachen. Was kommt denn jetzt als nächstes? Was ist der nächste Trend, den wir im deutschen Fernsehen begrüßen dürfen?
Ich hoffe Wissenschaft.
Da sind wir schon mittendrin, oder?
Ja, aber ich glaube, dass das Ganze auch jetzt mit MIT zum Beispiel da versehen, ja, also so viele hast du nicht. Du hast Lesch als reine Wissenschaftssendung dabei, ja, du hast natürlich ein bisschen auch wie im ZDF mit Terra X dergleichen, aber ich glaube, dass auf der Ebene noch ein bisschen was kommen könnte. Es ist natürlich nicht, aber ich glaube auch, dass man das auch unterhaltsam irgendwie gestalten kann. Ich würde mich freuen.
Wann glaubst du, kommt das Publikum zurück in die Fernsehstudios?
Es wird zu langsam nicht wieder zurückkommen. Wir werden da bei bleiben, bei der Art, weil wir dadurch stärker geworden sind. Ja, und ich schätze mal, wenn es gut läuft, werden wir, wenn es mit dem Impfen geht, im Sommer oder nach dem Sommer wieder dann auch Publikum wie haben dürfen. Ja, und dabei Künstler ist es wichtig und auch bei anderen Formaten, mit denen wir uns beschäftigen, die wir auch gerade so ein bisschen pilotieren oder selbst bei Timeline. Bei Timeline ist es lustigerweise besser, weil Micky halt ein Unterhalter ist, Micky Beisenherz, ja, und das eher schon auf Punchline dann noch rechts und links mal passiert. Und dann, glaube ich, ist es noch, weil es auch ein sehr schnelles Format ist, mir noch schöner wie dafür.
Ja. Ja,
rein, sag mal, wissenschaftlich, medizinisch, schätze ich mal, nicht voll, aber so zur Hälfte zum Sommer hin.
Ja. Am Anfang haben wir ganz kurz über die Quoten gesprochen, weil du gerade Timeline nochmal erwähnst. Guckst du noch Social Media mäßig, was so an Feedback kommt zu euren Sendungen? Oder ist dir das, was dir da manchmal an Stürmen entgegenkommt, auch mittlerweile so suspekt, dass du sagst, komm, macht im Netz, was ihr wollt. Hauptsache, wir begeistern die Fernsehzuschauer.
bin zwar bei Twitter, ich bin aktiv bei Facebook. Ja, weißt du, das macht mir Spaß. Das ist so ein bisschen so eine Ecke, da habe ich mir auch eine ganz, ganz wichtige Welt aufgebaut, ja, von denen ich ganz früh auch Dinge erfahre, die wichtig sind für die Sendungen auch. Den konservativen Rand habe ich an manchen Ecken offen gelassen, weil ich auch da wissen möchte. Ja, ich möchte immer eine eigene Blase haben dabei und lasse dann irgendwie auch so ein bisschen klare Sachen irgendwie dann ein bisschen stehen, damit ich auch weiß, wie die ticken wieder bei. Und deswegen war für mich mit Twitter nie eine Geschichte. Jetzt war es aber so, dass dann wieder der Lockdown kam und wir auch als Familie überlegt haben, was machen wir? Und ich habe irgendwie am Freitag vor dem Lockdown, also kurz bevor er verkündet wurde, haben wir uns entschieden, dass die ganze Familie, ich habe ja mit zwei kleinen und einen etwas größeren Sohn, dass sie nach Spanien fahren, weil wir ein Häuschen einfach auf Mallorca haben und dort bleiben, weil ich wusste, es ist hier nicht irgendwie, ist das nicht so gut. Es konnte keiner ahnen, wie lange ich meine Familie nicht sehe. Ich habe die fast 2 Monate nicht gesehen.
Oh Gott, ja. Was hast du gemacht? Getwittert?
Nee, pass auf. Das war FaceTime und so weiter und so fort. Diese Twitter-Geschichte kommt von einer anderen Geschichte. Und zwar, ich war dann zu Hause, ja, und man hatte nichts vor. Die Sendung hatte ich ja tagsüber gemacht. Wusste ja, wie sie ist. Und abends war auch nicht los. Bin kein großer Fernsehgucker. Netflix war leer geglotzt, natürlich wie bei vielen. Und habe ich halt geguckt, aber bei Twitter. Ja, so wie unsere Sendung denn bei Twitter gesehen wird. Und da ging es auch gerade hoch, dass sehr, sehr viel dort irgendwie gesehen wurde. Und da habe ich abends immer, ja, als Unterhaltung bei Twitter unsere Sendung nochmal gesehen. Ja, oder gelesen, mehr oder weniger. Und das fand ich total spannend. Und Gott sei Dank, ich hätte es auch nicht, was ich Jahre vorher machen wollen. Ja, also wir haben auch irgendwie Kollegen, die Social Media bei uns machen. Und dann wissen wir immer, aus welchen Ecken was kommt. War immer gut, weil wir haben entweder von rechts oder von links auf die Ohren bekommen. Das ist immer ganz gut. Ja, dann weißt du, dass du nicht so schlecht liegst dabei. Und bei der Nummer war es dann wirklich so, dass ich mal geguckt habe, wie viele Tweets insgesamt, wie steigen wir auf, irgendwie in dem, was gerade trendet dabei. Natürlich auch inhaltlich gelesen. Ich mische mich nie ein in solche Sachen. Aber das gibt ja auch schon trotzdem, auch wenn es eine Mini-Blase da draußen ist, ja, so ein bisschen auch das Gefühl, was der eine oder andere da an der Kritik irgendwie vielleicht äußert oder auch irgendwie an positiven Dingen dabei. Ja, und das wäre doof, wenn man da sagt, alles Quatsch, ich weiß alles besser, ja, sondern dann irgendwie lieber hingehen und sagen, okay, das ist so eine kleine Ecke, die habe ich irgendwie verstanden, vielleicht können wir da mal noch ein bisschen also ein Input mitzunehmen dabei. Ja, ja. Also das war lustig, mache ich bis heute noch.
Genau. Die meisten Kritiken, ich kriegte ja immer beim ZDF auch diese Zuschauerbögen, wo du siehst, was die Menschen bewegt, die beim ZDF anrufen oder Mails schicken. Und da sind alle Sendungen drauf und dann liest du natürlich volle Kanne, liest du unten Lanz. Und meistens kam die gleiche Kritik, er unterbricht seine Gäste viel zu oft. Die Zuschauer wissen nur nicht, wenn du die Gäste nicht unterbrichst, kann sehr schnell langweilig werden.
Nein, das ist genau der Punkt. Und das war ja auch immer der Vorwurf. Und für mich ist es kein Vorwurf. Wenn du dir mal den amerikanischen Journalismus anguckst, ja, und guckst, wie Leute, ob es jetzt irgendwie CNN ist oder was wie von CBS etc. etc. Und wenn die Interviews führen, wenn die vor allem auch Interviews führen mit Politikern, ja, da geht es richtig ab. Ja, dann ist sowohl, dass der Gast oder auch irgendwie der Moderator sich gegenseitig nicht irgendwie dann ausreden lassen, weil sie versuchen, viel rüberzubringen dabei. Und das musst du auch, weil ansonsten, weißt du, dann der Vorwurf, der sofort kommt, ist, entweder du bist langweilig, ja, oder der Politiker kann jeden Scheiß dabei erzählen. Und das haben wir immer mal gebrochen. Ja, und das ist wichtig. Und deswegen ist ja natürlich auch dann nicht irgendwie, was ich aus Zufall, dass irgendwie eure Sendung da irgendwie erfolgreich ist, weil natürlich hast du immer die 3%, ja, die das reinschreiben dabei. Aber die vielen Leute, die es gucken das vielleicht gerade aus dem Grunde, ja, weil sie wissen, da kommt keiner mit einfach nur doof, langweilig rumlabern durch.
Langweilig rumlabern ist nicht. Ich finde es schön, dass es so viele leidenschaftliche Fernsehmacher gibt und du bist derjenige, der die Firma auch nicht umsonst so genannt hat. Fernsehen ist doch Handwerk, aber man muss es einfach mit Bock machen, oder?
Das ist Handwerk, das hat man irgendwie gelernt dabei. Das Wichtigste dabei ist, glaube ich, und das haben wir ja zum Beispiel jetzt bei Markus Lanz oder auch bei der Künstler, dass du dich immer entwickelst. Ja, immer entwickeln und immer zu gucken, wie es ist und sich auch nie mit Dingen dann so zufrieden geben. Sag auch, das ist jetzt schön und das läuft und so weiter und so fort, sondern dann immer auch bei jeder Sendung. Völlig geil. Ich habe, weiß nicht, wie viel habe ich gemacht. Ich habe 1000 Lanz gemacht, 500 Laferlichter, 3000 Küchenschlacht und keine Ahnung was drumherum, 333 Schmidt und jetzt irgendwie 1500, keine Ahnung, Lanz. Ich bin jedes Mal, wenn ich in diesem Studio bin, ja, habe ich einfach Bock, das zu machen und zu versuchen, es an dem Tag am allerbesten zu machen.
Das Optimum abliefern und ich finde es schön, wenn bei denen hinter der Kamera das Adrenalin genauso steigt, wenn es losgeht, wie bei denen davor. Jetzt über Weihnachten und Neujahr erstmal bei dir persönlicher Lockdown oder was machst du?
persönlicher Lockdown. Wir wollten noch irgendwie nach Spanien eigentlich, was wir irgendwie über die Weihnachtstage, sondern über Silvester eigentlich immer machen mit der Family und so. Aber wir haben alles gecancelt, ja, weil Stay Home. Ich habe immer gesagt, wir können nicht irgendwie in den Sendungen immer Wasser predigen und dann irgendwie Wein saufen, ja, und sagen, schön, wenn sie alle dran halten, was wir da draußen sagen. Wir sind irgendwie zu Hause, ja, und machen in kleinster Runde unser Weihnachtsfest und auch ein bisschen Silvester und was ja auch mal ganz schön ist. Also auch neu und alles neu ist wieder, ist ja auch was Besonderes.
Und ein Glas Wein darf doch sein, ja.
Da können doch wahrscheinlich ein paar mehr kommen.
Wir sehen uns hoffentlich im neuen Jahr irgendwann in Persona wieder. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit. Schönes Weihnachten und guten Rutsch.
Wünsche ich dir auch. Ingo, danke.
Markus Heidemanns, ein Mann mit Leidenschaft fürs Fernsehen und großer Energie. Wenn du jetzt sehen willst, wie sich die Formate von seinen Fernsehmachern im Corona-Jahr verändert und entwickelt haben, schau doch einfach mal in Markus Lanz, Die Küchenschlacht oder NTV Timeline rein. Die Links packe ich dir in die Shownotes. Wie sich die Karrieren vieler Stars in Fernsehen, Film und Musik dank Einsatz und Leidenschaft entwickelt haben, in meinem Buch Erfolgsmenschen findest du eine Menge inspirierende Geschichten dazu. Das habe ich dir auch nochmal verlinkt. Und wie sich mein Leben im Zuge des Buches entwickelt hat und was ich dir gern daraus mit auf den Weg geben würde, erzähle ich dir am 18. Mai 2021 im Savoy-Theater Düsseldorf bei der Premiere des Vortrags zum Buch. Alle Termine, auch für mein Soloprogramm Nommsen Live, findest du auf meiner neuen Homepage ingo-nommsen.de. Ich freue mich, wenn du diesen Podcast auch mit deiner Community teilst und auf Apple Podcasts eine positive Sternebewertung hinterlässt. Das verschafft diesem Podcast noch mehr Sichtbarkeit. Dank dir dafür. Teile mir deine Gedanken zum Podcast gern mit. Unter den Beiträgen auf Instagram oder Facebook gibt es Gelegenheit. Dank dir fürs Zuhören heute und bis zum nächsten Mal bei Nonstop Nommsen.